Hallo, liebe Fotopodcast-Hörer. Ich habe heute den Yves in der Leitung. Hallo, Yves.
Hallo.
Yves Suxdorf ist seit, ich glaube, über 20 Jahren professionell und niedergelassener Fotograf in Berlin, fotografiert für seinen Lebensunterhalt, macht das mit einem sehr großen Enthusiasmus und hat meiner Meinung nach eine Besonderheit. Neben seinen sehr hellen, klaren Lichtführungen ersetzt immer noch analoge Kameras im digitalen Zeitalter ein. Kann man das so sagen, Yves?
Das kann man so sagen, genau. Das ist auch eine Sache, die ich nicht missen möchte.
Da du eine Geschichte hast und nicht ein ganz junger Fotograf bist, der jetzt vor einem Jahr oder zwei sich selbstständig gemacht hat, hast du die Apparate auch alle noch gehabt, ne?
Genau, das ist einfach, hat sich halt, ich habe es halt vor 20 Jahren beim Letteverein klassisch Fotografie gelernt, wo es halt, ja, klassisch daran ging, halt irgendwie Großbild, Mittelformat, Kleinbildkamera zu bedienen und natürlich dann immer mitkam, dass man es irgendwann dann auch selber haben wollte oder den einen oder anderen Job gemacht hat und dann das eine zum anderen kam. Und da ich eigentlich immer recht breit aufgestellt war, was so mein Tätigkeitsfeld war, das ist halt hauptsächlich Porträt, bisschen Architektur und dann auch hin und wieder die eine oder andere Still-Life-Produktgeschichte, habe ich halt immer in alle Richtungen mehr oder weniger investiert oder auch gearbeitet und was halt dann auch zur Folge hat, dass ich wirklich irgendwie dann von der Großbild über die Mittelformat zur Kleinbild halt alles irgendwie sich angesammelt haben hat und ja, ich halt irgendwie jedes System da irgendwie noch schätze und mag und ja, da die immer die Vor- und Nachteile gerne halt nutze von dem jeweiligen System.
Okay, da wir mit Sicherheit ein paar Digital-Onlys in unserer Hörerschaft haben, müssen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz erklären, was das überhaupt ist. Also eine Kleinbildkamera.
Ich sag mal, Kleinbild ist das Gleiche, was halt jetzt einfach so die Spiegelreflex digital ist. Ja? Mhm. Dann Mittelformat ist das, was man jetzt klassisch irgendwie kennt, mit dem Digi-Rückteil. Also ich sage jetzt mal eine Phase One, eine Mamiya oder eine Hasselblad, wo man dann halt einfach früher statt dem Digi-Rückteil ein Filmmagazin oder mehrere Filmmagazine oder ein Polaroid, um das Licht zu kontrollieren, hatte. Und die Großbild ist dann sozusagen die klassische Plattenkamera mit einem was halt kein starres System ist, wo vorne das Objektiv ist, dann gibt es so einen Ziehharmonika-artigen Balken sozusagen und hinten gibt es eine Mattscheibe, wo dann der Film reingeschoben werden kann oder halt natürlich auch heutzutage das digitale Rückteil. Ja. Mhm. Und der Vorteil halt bei der Großbild ist halt, dass man halt Schärfeebenen verschieben, verschwenken und so weiter kann, was halt durch die starren Systeme bei Mittelformat oder Kleinbild halt nicht möglich ist, beziehungsweise da gibt es ja diese Shift-Tilt-Objektive, was aber, ich glaube, wenn jemand lange mit einer Großbild gearbeitet hat und da die sich sozusagen erstmal über die ersten Hürden hinweggearbeitet hat, eigentlich so ein Shift-Tilt-Objektiv ist halt eigentlich nur so eine Hilfstechnik, die halt nichts mit den Verstellmöglichkeiten von der Großbild zu tun hat.
Ja. Warum will man denn überhaupt da was dran verstellen?
Ich sage jetzt mal klassisch irgendwie, wo es mir halt mit diesen Shift-Tilt-Objektiven halt am meisten stört, ist halt bei der Architekturfotografie, wo ich halt denke, ich suche mir einen Standpunkt, gucke halt von mir aus, dass die Laterne genau über der Steigleitung ist, dass ich da irgendwie nicht zusätzliche irgendwelche Linien habe, die sich überschneiden oder die sich doppeln und so weiter. Also ich suche mir halt einen Standpunkt, den ich gut finde und dann positioniere ich dann halt einfach auf der Mattscheibe nochmal das Haus so, wie ich es halt im Bild hinsetzen möchte. Also ich habe halt dann die Möglichkeit, nach links, nach rechts, nach oben und unten das Motiv zu schieben, ohne den Standpunkt zu verändern. Also bei der klassischen, beim Shift-Tilt-Objektiv habe ich ja dann nur die Möglichkeit rauf und runter. Also ich habe keine Möglichkeiten mehr, es nach links oder rechts zu schieben. Mhm. Natürlich halt dazu auch die Tatsache, dass ich es halt gerade stelle. Also dass ich halt die Kamera in Waage ausrichte, dass ich halt keine stürzende Linie habe, wie auch beim Shift-Tilt-Objektiv. Und dann halt, wie gesagt, einfach frei mich dann bewegen kann, wie ich das Bild, das Haus in diesem Bild anordnen möchte. Hm. Ja. Und gut. Die Verstellwege sind halt deutlich größer bei den alten Großbildobjektiven als das, was halt diese Shift-Tilt-Objektive anbieten.
Okay, das heißt, wenn du jetzt einen Porträtjob machen würdest, was sind da so deine Beweggründe, neben dem digitalen auch noch analoge Materialien einzusetzen?
Das hat unterschiedliche, also zum einen ist es halt ein anderer Look erstmal, jetzt rein von dem, wie es halt später aussieht. Also ich finde halt, manchmal sieht es halt, die Haut sieht halt manchmal ganz schöner halt aus dem Film aus. Das ist dann irgendwie eine Geschmackssache oder halt eine Look-Geschichte, wo ich es halt dann einfacher finde, um den und den Look zu haben, eher auf den Film zurückzugreifen, weil ich halt sage, der hat den Look, als dass ich halt sage, ich nehme das Digitalbild und versuche, dem Look dem Film anzupassen. Ja. Das mag aber jeder so entscheiden, wie er möchte. Und das andere ist halt, dass ich das Gefühl habe, je nachdem, was ich für eine Kamera benutze, dass sowohl ich anders arbeite, als auch mein Gegenüber anders auf mich und die Kamera reagiert. Ja, also halt ein Mittelformat ist halt einfach größer, egal ob sie jetzt digital oder analog ist, sieht halt irgendwie einfach mal imposanter aus, kann aber natürlich auch abschrecken, ja, weil sie halt, man versteckt halt, steht halt hinter einem noch größeren Gerät, ja. Man arbeitet langsamer, man ballert nicht so wie mit der Kleinbild Spiegelreflex. Und natürlich die andere Geschichte mit der Großbild, ist es halt einfach so, da ist halt auch ein ungewöhnlicher Apparat erstmal für den man aufnimmt. Und dann ist es natürlich noch so, dass man halt natürlich bei der Großbild auch nicht hinter der Kamera verschwindet, sondern man steht neben der Kamera und kann halt mit diesem Menschen, den man fotografieren möchte, reden. Und ist halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ich will nicht sagen Tower, aber es ist halt eine, ja, man kriegt eine andere Position. Also da gibt es dann halt den Menschen, den man fotografiert, die Kamera, und man steht halt neben der Kamera und steckt nicht für den Menschen, den man fotografiert, hinter so einem schwarzen Etwas mit viel Glas davor. Mhm. Ja.
Aber wenn du neben der Kamera stehst, dann gucken die Personen trotzdem genau ins Objektiv, ne?
In der Regel ja, lustigerweise. Also man sagt dann natürlich irgendwie, jetzt bitte in die Kamera gucken oder gucken Sie mal dahin oder dahin oder dahin. Und dann, also das ist, man dirigiert sie halt schon, aber es ist halt, wie gesagt, ein anderes Arbeiten. Mhm. Ja.
Im Januar meinte das Model ja auch, man hätte irgendwie das Gefühl, das wäre irgendwie wertigere Fotografie und wird sich eben mehr Mühe geben.
Ja, so. Also ich meine, ich fand das auch ganz lustig bei unserem Workshop, wo ich denke, ich habe kein System jetzt, wo ich gesagt habe, das habe ich jetzt besonders propagiert, oder ich denke halt eigentlich, dass ich durch alle Systeme und auch digital, analog irgendwie das eigentlich gefühlt versucht habe, gleichwertig darzustellen. Lustigerweise, als ich dann die Workshop-Ergebnisse dann zur Verfügung gestellt habe, hat das Model als erstes lustigerweise das Bild bei sich auf dem gepostet, was mit der Großbild entstanden ist. Ja. was ich halt schon sehr, sehr spannend fand. Ja, warum plötzlich, warum automatisch da die Auswahl hingegangen ist. Ja.
Also man muss ja ganz klipp und klar mal sagen, du versuchst nicht krampfhaft irgendwie deine analoge Schiene von früher beizubehalten, sondern du fotografierst digital, aber es gibt eben bestimmte Ausstiegspunkte. Jetzt haben wir Architekturfotografie genannt, weil da eben die Verstellmöglichkeiten bei der Großbild sind und ja, beim Porträt eben ein anderer Look oder eben auch ein anderes Arbeiten sozusagen durch die Kamera dann vorgegeben wird. Ich meine, dass du auch noch erwähnt hättest, dass du, also man hat ja noch diese typischen Situationen, ja, ich mache jetzt diesen Job, aber vielleicht kann ich auch noch was für mein Portfolio rausnehmen und selbst wenn das gar nicht beauftragt ist, meine ich, hättest du mal gesagt, dass du dann immer noch mal eine analoge Kamera dabei hast, um dann sozusagen für dich auch noch ein Bild zu machen?
Klar, ja. Also ich versuche natürlich irgendwie immer mal noch ein Bild für mich zu machen oder halt ja, noch mal einen anderen Ansatz zu kriegen. Und es ist auch, wo ich halt denke, halt mittlerweile, ob ich es jetzt analog oder digital aufnehme, ist auch keine Frage von Qualität, weil in der Regel ist das ein oder andere System halt für das, was in der Regel gebraucht wird, gleichwertig. Ja? Also ich meine halt, die wenigsten Bilder von mir werden heutzutage leider gedruckt. Die meisten werden letztendlich irgendwo auf irgendwelchen Internetseiten präsentiert und da ist die, geht's nicht darum, ob ich die und die Qualität oder die und die Qualität nur mit dem System oder mit dem System erreiche. Mhm. Ja. Es ist wirklich halt einfach, dass man halt irgendwie versucht halt, und da ist es halt bei mir so, dass ich halt mich da ein Stück weit natürlich stark über meine Kamera definiere. Ja. Mhm. Dass ich halt sage, wie sieht es dann halt einfach aus, wenn ich jetzt einfach einen analogen Schwarz-Weiß-Film einlege? Oder wie sieht es halt aus, wenn ich halt das gleiche Ding nochmal mit der Großbild oder mit einer 8x10 aufnehme, um einfach mal halt nochmal einen anderen Ansatz dazu, es einfach zu probieren. Ja, das ist halt, es letztendlich ist es halt irgendwo immer ein Versuch, irgendwas zu probieren. Also man ist, weil wenn ich jetzt ein Porträt von jemandem aufnehmen muss, das gute Bild kann sein, beim Rausgehen, rückwärtsgehend, mit der digitalen irgendwie aus der Hand, ja. Und es kann aber auch genauso gut sein, dass ich halt sage, ach, gucken Sie mal, ich habe hier nochmal, können Sie sich nochmal da hinstellen und dann steht er halt nochmal 2 Minuten vor der Großbild und man belichtet 3 Filme oder 5 Filme und dann ist es das halt letztendlich. Mhm. Ja.
Also bei der Großbild, ein Film hat eine Aufnahme, ne?
Genau.
Also macht nochmal 5 Bilder sozusagen.
Ja.
Sagtest du 8x10, das ist was für ein Ding?
Das 8x10 ist halt so, ich sag jetzt mal, es gibt noch größere Formate, aber so das standardgrößte Format, das sind 20x25 cm große negative oder positive, die da halt mit rausgehen. Das ist halt, war früher immer so das Königsklasse und ja, sonst ist halt so Standard ja eher die 4x5, weil es halt so 10x15 cm große negative sind. Ja.
Ja, coole Sache. Hast du was auch noch?
Eine 8x10? Hm. Ja. Mache ich halt leider momentan relativ selten. Hat halt aber auch zum Beispiel, also ich finde das sehr spannend, was bei der 8x10 ist, weil auch für die, bei den Digitalnutzern, die kennen das ja so ein bisschen, dieser Schritt von dem APS-Sensor zum Vollformat, dass man da ja noch ein bisschen mit Schärfe, Unschärfe arbeiten kann, was dann nochmal beim Mittelformat nochmal ein Stück weit mehr ist. Und das ist natürlich dann, ich habe glaube ich neu, also wenn ich halt, ich habe einen 300 mm Objektiv für meine 8x, was das sozusagen das klassische Normalbrennweite dann entsprechend in dem Format ist. Mhm. Und ja, wenn man dann halt auf eine Blende 8 geht, ja, dann hat man halt wirklich einen minimalen Schärfebereich. Und da ist das halt einfach ganz so, wenn man halt draußen Porträts aufnimmt in so einem, ich sag jetzt mal, räumlichen Kontext, ja, mhm. dann durch diesen minimalen Schärfebereich kann man halt selbst Leute, die halt sozusagen formatfüllend in einem Raum stehen, trotzdem durch diese Unschärfe immer noch von dem Raum trennen. Also es ist halt so ein bisschen so diese Wirkung, als wenn ich ja mit dem Teleobjektiv fotografiere, mit einer offenen Licht, offenen Blende und trotzdem noch eine Raumwirkung von einem Weitwinkel habe. Was halt ja, also es gibt sozusagen adäquat, was ich halt auch immer ganz, eins meiner Lieblingsobjektive ist, dann bei der digitalen Kleinbild, das 35er 1.4, wo man halt so einen ähnlichen Effekt halt erreichen kann.
Okay. Ja. Also bei offener Blende genau. sehr weitwinklig, aber sein Subjekt sozusagen noch freistellen kann. Ne?
Genau, mhm. ja. ja. Und da ist halt dann natürlich dann wieder sozusagen wo man halt dann überlegen muss, wo ist jetzt welches System sinnvoll? Also halt, wo es natürlich ist, wenn ich eine, was ich noch nicht benutzt habe, was ich halt gerne mal ausprobieren würde mit so einer M-Leica, wo es ja dann das 50er mit 0,95er Blende oh, gibt. Ja. Ja, aber wo ich halt natürlich sage, was mache ich, wenn ich es draußen Sonne scheint und ich möchte diesen gleichen Effekt haben, ja, dann kriege ich die ja wahrscheinlich nur mit ND-Filtern irgendwie, mit offener Blende und einer Verschlusszeit irgendwie hin, weil ich gar nicht so wenig Licht da durchlassen kann, ja, ja. und adäquat so eine 8x10 Inch, kann ich halt, ja, kriege ich eine tolle Unschärfe mit einer Blende 8 bei einem 100 ASA-Film, was mir, ja, bei Sonnenschein, ja, mit, ja, da kann man halt relativ entspannt arbeiten, ja. ja. Wenn es andersrum natürlich im dunklen Verhältnis geht, dann ist dann wieder die digitale im Vorteil, klar. Mhm.
Du hast ein Studio in Berlin?
Mhm.
Im, was ist das für ein Stadtteil? Berlin-Kreuzberg hieß das, ne, oder?
Das ist Berlin-Kreuzberg, genau.
Fand ich ganz beeindruckend auch die Lage. Ich versuche das mal zu beschreiben. Man kommt irgendwie in diese Straße rein und dann gibt's verwinkelte Hinterhöfe. Und also es ist praktisch von der Straße aus ist es ein Eingang mit zwei so hochherrschaftlichen Tordurchfahrten mit schmiedeeisernen Gittern. Und dahinter ist aber ein riesen Innenraum, der quasi auch befüllt ist. Und da ist dein Studio dann angesiedelt, ne?
Genau, ist so ein klassischer Berliner Hinterhof, also vorne das Gründerzeit-Wohngebäude und dahinter halt die Fabrik-Trakt sozusagen, mhm. ja. Was halt noch so ein Überbleibsel ist von dem wahrscheinlich von dem urbanen Hafen, der da mal in der Nähe war, den es jetzt nicht mehr gibt, der zugeschüttet ist. Und insofern auch gibt es eine nette Parkanlage vor dem oder einen grünen Streifen vor dem Studio, was ursprünglich auch mal ein Kanal war, der dann auch irgendwann geschüttet wurde um die Jahrhundertwende oder nach der, ja.
In ja. deinem früheren Leben hattest du mal was mit Messebau zu tun?
Genau, ich habe sozusagen um Geld zu verdienen, habe ich früher Messebau, also zu Schulzeiten und Ausbildungszeiten habe ich viel Messebau gemacht, genau. Mhm.
Warum ich das erwähne, ist, du hast einige Raffinessen in deinem Studio sozusagen, klappbare Wände, die auf Rollen irgendwie 3 Meter Holzplatten sich bewegen können und dann Hintergründe umändern und beim Klappen sozusagen Regale preisgeben, in denen Material verstaut werden kann, wenn es nicht gebraucht wird. Der Rechner ist überhaupt gar nicht sichtbar, bis auf Monitor und Tastatur. Ist auch alles verbaut. Scanner unter einer Holzklappe und so weiter und so fort. Also da waren einige nette Sachen so in deinem Studio verbaut. Und was mir gerade bei der Gelegenheit einfällt, da müssen wir, wenn die Aufnahme beendet ist, nochmal uns drüber unterhalten. Du bist auch der einzige Lieferant in Deutschland, den ich kenne, für diese sogenannten Apple-Boxes.
Ja, ich glaube, da gibt es noch ein paar, aber das ist halt so ein Zeitvertreib, so den ich hin und wieder fröne, dass ich dann halt diese Holzkisten bastel und sozusagen vertreibe. Genau.
Also nehmen wir mal an, du hättest den hochherrschaftlichen Auftrag, mich neben meiner liebreizenden Gattin abzulichten, die 2 Zentimeter größer ist als ich. Dann wäre ja schon schön, bei einem klassischen Porträt, wenn ich dann noch glänzen könnte, indem ich dann wenigstens auf die gleiche Höhe komme, wenn sie dann noch High Heels oder so anhat, dann bräuchte ich so ein kleines Höckerchen.
Genau. Ja?
Aber nicht ein Höckerchen, weil dann müsste ich mich da ja drauf knien irgendwie, sondern ich muss so irgendwas zwischen 5 und 10 Zentimeter höher, sage ich mal. Und dafür sind diese Apple-Boxen eigentlich klassischerweise auch sehr gut geeignet, dass man 3 Kisten hat. Ich würde jetzt mal schätzen 5, 10 und 20 Zentimeter hoch.
Genau, also ich sag mal, bei mir ist so der klassische Apple-Box-Set, es gibt zwar noch eine 2,5 Zentimeter, theoretisch ist sozusagen die Achtel-Apple-Box, die ich aber eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob man sie unbedingt braucht. Wie gesagt, früher gab es ja Telefonbücher, da hat man immer dann sozusagen die Telefonbücher benutzt zum Runterstellen. War auch eine eher wackelige Geschichte. Ansonsten, wie gesagt, ich finde diese Apple-Boxen halt toll. Wie gesagt, hat es irgendwie damit mal angefangen, als ich das Studio bezogen habe, habe ich sozusagen mit dem Holz, aus dem auch die Apple-Boxen gebaut werden, das ist so eine Betonverschalungsplatte, die habe ich halt als Fußboden damals in mein Studio reingelegt, als Alternative zum Parkett so ungefähr, und habe aus dem Abschnitt Holz so meine ersten Apple-Box-Sets dann sozusagen gebaut, und dann kam halt die Leit und meinte so, kannst du mir nicht auch noch ein paar Kisten bauen? Und dann kam der aus München, dann kannst du mir auch noch ein paar Kisten bauen. Und so ist es halt, dass ich hin und wieder, wenn es mich überkommt, dann mal hin und wieder anfange und dann eine Runde Apple-Boxes baue und die dann halt dann stückweise dann abverkaufe. Ja.
Gut, es gibt immer typischerweise ein Dreier-Set, was man sich dann so zulegt. Man kann die super als Sitzmobiliar benutzen für einen Fotografen. Früher hatte man ja diese unglaublich stabilen Koffer immer. Und heutzutage sind die ja vollkommen out, weil die ja ein Eigengewicht haben. Heute nimmt man ja eher so Nylon-Materialien für die Taschen. Da kann man sich ja nicht mehr richtig bequem draufsetzen, knickt alles ein. Aber auf einer Apple-Box, ich glaube, ich habe da auch ein Stündchen oder so mal drauf gehockt, das geht.
Ja, aber das ist halt, glaube ich, also auch gerade was die Kisten und Taschen angeht, da hat, glaube ich, jeder Fotograf sein eigenes Nonplusultra an Packsystem und Stapelsystem, und ich glaube, das muss halt jeder für sich selber da sozusagen seinen Weg rausfinden, ob er das jetzt in die Kisten oder in die Kisten verpackt oder besser die Taschen oder die Taschen, und wie gesagt, aber diese Apple-Boxes, ich finde sie halt einfach praktisch, und ja. Die sind halt stabil, und wenn es dann halt irgendwie, ja, dann hat man mal eine Aufnahme, wo man halt sagt, jo, ich will aber jetzt aus der Perspektive den Tisch und mit Blick raus, und dann, ja, dann muss man halt den Tisch irgendwie 20 Zentimeter höher stellen, und dann nimmt man halt 4 Apple-Boxes in der Höhe und stellt die halt runter, dann ist der Tisch höher oder keine Ahnung, ja, also es ist halt vielfältigste, wenn man immer was unterstellen muss, draufstellen muss, taugen die halt immer gut.
Also ja. Im Studio sind ja so oder so die Möglichkeiten da praktisch unbegrenzt. Da gibt's ja auch eine ganze Menge Lehrvideos, wo man immer sehen kann, dass die dann in USA einfach so eine Holzkiste da haben Und da gibt es sie auch zu kaufen, aber in Deutschland wüsste ich jetzt nicht, wo man die herbekommt, außer von dir, habe ich vorher noch nirgendwo gesehen. Und wer auch welche haben will, das war jetzt irgendwie hier so ein Exkurs, genug der Werbung, schreibt eine Mail an eve@suxdorf.de und dann kann er da mit Eve in Kontakt treten und Näheres über diese Apple-Boxen erfahren und den Preis erfahren und so weiter und so fort. Genau. So, ich möchte nochmal auf dein Studio zurückkommen, weil da hat ja auch im Januar der Workshop drin stattgefunden. Und insbesondere bei dem Licht ist mir, hatte ich in einer der vergangenen Folgen schon mal erwähnt, dass mir aufgefallen ist, dass du unheimlich helle, unheimlich klare Lichtführung hast. Ich habe versucht, das zu beschreiben. Als ich das selber gehört habe, habe ich irgendwie gemerkt, man kann das eigentlich gar nicht so richtig wiedergeben. Man stammelt sich da irgendwas zusammen, was man da so machen muss. Ich sag mal, dass das Grundprinzip ist, dass man Licht benutzt und von dem benutzten Licht, also Studiolicht, wieder einen gewissen Anteil wegnimmt. Ist das so? Würdest du das so unterschreiben?
Ja, ich sag mal, das ist halt, man überlegt sich halt, was will ich beleuchten, was muss ich beleuchten, wie ist sozusagen, also ich denke halt, die Grundeinstellung, wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Softbox arbeitet, sag ich immer, die beste Qualität des Lichtes einer Softbox ist ungefähr in der Diagonale ihres Durchmessers. Also wenn ich sozusagen eine Softbox habe von 90 mal Meter 20 oder sowas, ist die Diagonale 1,40 Meter ungefähr. Das heißt, ungefähr in 1,40 Meter Abstand vom Objekt, also viel weiter würde ich sie halt entsprechend nicht wegstellen. Ja, und das bedeutet, je nachdem, was ich für einen Bildausschnitt habe, muss halt die Lichtquelle entsprechend groß oder klein sein, je nachdem, wie weit sie halt weg ist, wenn ich jetzt mit einer Softbox arbeite. Und das heißt natürlich, wenn ich die Softbox aus sehr weit wegstellen muss und entsprechend groß wähle, ist es vielleicht so, dass sie mir viel zu viel vom Restraum auch noch aufhält, was ich eigentlich gar nicht möchte. Das ist halt dann, und dann muss man halt anfangen mit Flaggen, es vielleicht so ein bisschen in den Griff zu kriegen, da wo halt die Softbox auch noch hinleuchtet, wo sie aber gar nicht hinleuchten soll. Mhm. Ja, um da halt so ein bisschen das Licht zu modulieren, so ungefähr.
Okay, super.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Ja, auf jeden Fall besser als das, was ich versucht habe zu erklären. Ich meine, ich bin da ja auch noch nicht so fit drin, also ja. Ich hab's verstanden, worum es geht, jetzt, nachdem ich den Workshop bei dir besucht habe. Ich bin auch immer noch dabei, irgendwie mein Equipment da ein bisschen umzurüsten, dass ich da sowas für meine mobilen Anwendungen hinbekomme. Aber ich bin noch ein bisschen davon entfernt, weil ich halt kein klassischer Studiofotograf bin. Du machst das aber überall. Du nimmst das auch mit on location und hast die ganzen Sachen dabei, ne?
Mhm, genau.
Gut, on location hast du das gleiche Prinzip im Prinzip?
Im Prinzip habe ich das gleiche Prinzip. Ich muss auch gestehen, ich bin leider, ich meine, ich habe mich einfach dran gewöhnt und habe einfach gesagt, es ist halt so, mache ich es halt und das bin halt so ich. Ja, ich bin halt leider auch immer mit relativ viel Equipment und Gerätschaft vor Ort, weil in der Regel bei mir die Jobs relativ schnell gehen. Ja, also das heißt, ich habe halt selten die Sache, dass ich halt sage, oh, ich kann jetzt mal einen halben Tag einleuchten und dann kommt Person XY und dann macht man nur diese eine Aufnahme und dann ist gut. Ja, es ist ganz häufig, dass einer sagt, ach, kommt halt rein und sagt halt, du hattest alles eingeleuchtet und sagst, aber können Sie nicht auch noch da drüben? Ja. Und das ist halt der Moment, wo ich halt sage, da habe ich halt gerne immer noch ein bisschen was in Reserve oder halt diese Problematik, Faltreflektor in jeglicher Form von California Sandbox sind alles tolle Sachen, ja, aber das Problem ist, wenn halt weiß ich nicht, Politiker XY neben dir steht und sagt, ich möchte da drüben aber auch nochmal und du erstmal anfängst, so einen Reflektor aufzubauen, dann hat der mittelprächtig Lust darauf in der Regel. Mhm. Ja, und da ist dann halt immer der Moment, wo ich dann halt gerne einfach lieber in eine Kiste greife oder was auch immer und es sozusagen schon mehr oder weniger aufgebaut rausnehmen kann. Also mhm. halt sozusagen, dass dann ja diese Zeiten zwischen den Aufnahmen möglichst gering sind und ich dann halt möglichst schnell auf solche Sachen reagieren kann, weil es wird glaube ich auch immer stärker zunehmen, weil einfach die dadurch, dass es halt so in Anführungszeichen ist ja für jeden Laien so einfach ein Bild zu machen, ja, er vielleicht überhaupt nicht versteht, warum es jetzt ein Problem ist, wenn er sich jetzt da drüben hinstellt und die Sonne genau hinter ihm ist, ja, warum das jetzt irgendwie ein Problem darstellen könnte. Oder halt, wenn er vor einer Glaswand steht und sagt, ach, machen Sie doch hier nochmal ein Bild. Mhm. Ja, genau. Ja, weil er kennt es halt noch schneller, macht man halt einfach ein Bild. Und das Fotograf, dann sieht es halt auch gleich viel besser aus. Mhm.
Mhm. Also, das Equipment, was du bewegst, ist schon relativ beeindruckend. Diese Flaggen sind auch alle in zusammengebauter Form bei dir in so großen, ja, mannshohen, flachen Transporttaschen, die ich in meinem Leben noch nicht vorher gesehen hatte.
Ja, gibt es halt überhaupt gibt. Genau, gibt es halt. Ist halt so ein bisschen, was ich sehr mittlerweile sehr mühsam finde oder was ich überhaupt nicht verstehe eigentlich mittlerweile, ist halt, dass dieser ganze Equipment-Bereich, gerade was die Lichttechnik angeht oder Stative angeht, so stark zwischen Film und Fotobereich getrennt ist. Ja, mhm. Obwohl es eigentlich die gleichen Hersteller sind. Ja, und ja, und wo ich halt einfach denke, halt auch diese Flaggen, die sind halt ist nicht unmäßig teuer, aber auch nicht so billig. Und wenn man halt einfach dann eine entsprechende Tasche dafür hat, dann halten die halt einfach ein paar Jahre länger. Und ja, das Gleiche ist halt das Problem mit Stativen. Ich glaube, die Blitzgeräte, die mir kaputt gegangen sind, sind mir kaputt gegangen, weil irgendwo, sei es on location oder sei es im Studio, das Stativ umgefallen ist. Ja? Mhm. Sei es irgendwie, irgendwann hatte ich es mal, da hat der Assi nicht aufgepasst und hat den Generator von A nach B getragen und da war noch die Lampe dran. Ja? Mhm. Oder sei es irgendwo in irgendeinem Büro stolpert irgendjemand drüber oder ja, ich meine, ich hatte auch selbst, letztes Jahr ist mir vom Reichstag, es hat nicht mal richtig gewindet, aber es war halt ein Stativ, da waren unten 30 Kilo Sandsäcke drauf und es ist mit Schirm umgefallen, aber da ist glücklicherweise, war da ein großer Schirm drauf und es hat nur den Schirm zerlegt so. Und hat sozusagen den Schutz beim Blitzgerät abgefächert. Ja, mhm. Insofern, ich muss gestehen, da hatte ich leider nur einen Schirm dabei und was ein bisschen zu Problematiken geführt hat, musste dann irgendwie gepitzelt werden notwendig. Seitdem habe ich jetzt immer auch noch einen zweiten Schirm dabei oder vielleicht sogar noch einen dritten, dass ich dann einfach dann den nächsten halt, wie gesagt, wo man halt sagt, ja, denkt man ja auch erstmal nicht, dass man halt steht mal da zwar draußen und hat halt einen Schirm dabei und ja, dann kommen halt noch ein paar andere, die ich fotografieren musste an dem Tag und ja, hatte ich halt ein Problem. Ja, insofern also, muss man halt dann halt, das ist dann glaube ich der Unterschied zwischen dem Amateur und dem Profi, dann wird ein Profi erwartet, dass er trotzdem halt ja weiter macht.
Genau, dass wenn sein Equipment umgefallen ist, er einfach die nächste Kamera aus dem Kasten holt und weiter fotografiert.
Ja.
Ohne mit der Wimper zu zucken.
Genau. Mhm. Ja.
Ich sag mal so, vor 20 Jahren, als du da angefangen hast, gab es mit Sicherheit irgendwie ein paar Sachen nicht. Und wenn man das heute betrachtet, hat man, um nochmal die Klammer zuzumachen und da wieder so ein bisschen in Richtung analoger Fotografie oder so zu gehen, es gab früher die Polaroids, um mal irgendwie zu gucken, wie es denn so ungefähr eventuell aussehen könnte, wenn man da jetzt ein Stückchen Film reinsteckt. Und wenn man alles vorwärts und rückwärts transportiert hat, also ISO-Empfindlichkeiten und gewisse Sachen berücksichtigt hat, die sich unter Umständen da ergeben, dann hat man in etwa einen Eindruck davon bekommen. Wichtiges Hilfsmittel war der Belichtungsmesser. Viele Leute arbeiten ja heute einfach auch so, dass sie per Display ihre Belichtung korrigieren. Ist ja auch erstmal nichts gegen einzuwenden. Und dann hat man natürlich, wenn man da so ein Setup fertig hat, eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, dann auch noch ein analoges Bild hinterherzusetzen, ne? Und man einfach die Gewissheit hat, okay, wenn ich das jetzt belichte, dann sieht's ziemlich genau so aus, wie ich das schon digital vorbereitet oder vorgearbeitet habe. Und was ja heute auch geht, was
früher. Wobei, ja, da würde ich jetzt, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ich möchte das jetzt nicht so 1:1 unterschreiben. Also vielleicht nochmal zwischendurch, also entweder ein bisschen testen, ob das, was bei der digitalen, bei der und der Belichtung rauskommt, auch dann analog zu übernehmen. Ich kann mich nur, ich habe das Gefühl, wir kommen langsam in diesen Bereich, wo man es so einigermaßen übernehmen kann. Ja. Ich habe irgendwie so Erinnerungen, als ich noch mit einer Nikon, was war das, D1 oder D1X oder D2 aufgenommen habe, dass das war im unteren ISO-Bereich, also halt bei der 200 ISO war, glaube ich, Anfangsöffnung, aber das waren niemals 200 ISO, das waren eher 400 oder 600 ISO, was da halt eigentlich aufgenommen wurden. Also wenn ich dann Handlungsmesser reingehalten habe, konnte ich das nicht 1:1 zu digitalen übertragen. Ja. Ja, okay. Also ich denke halt, muss man halt ein bisschen gucken. Also ich glaube, es ist halt deutlich besser geworden. Ich kann es jetzt nur bei Nikon sagen, da ich selten Canon benutze, aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass ich halt, man hat ja auch so ein Gefühl über die Jahre halt, wo ich halt sage, ja, wenn ich die Blitzanlage auf die und die Leistung stelle, dann komme ich ungefähr auf den Blendenwert und ja, da und dahin. Ja, und das ist jetzt einigermaßen, wo ich sage, das ist wieder so gefühlt, wie ich es vom Analogen kenne, auch jetzt langsam beim Digitalen. Ja.
Aber ich sag mal so, du hast ja da ein Gefühl für, im Laufe der letzten 20, 25 Jahre oder noch länger entwickelt, was für eine Verschlusszeit und was für eine Blende du für ein Bild brauchst, wenn du jetzt einfach nur vor die Tür gehst, ne? Und bei analogem Material ist es ja halt so, dass man halt auch immer noch ein bisschen Belichtungsspielraum hat, also zumindest mehr als beim Digitalen, oder?
Ich glaube auch, also halt, dass da ist das analoge Material noch ein bisschen gutwilliger als das Digitale, wobei man halt einfach, glaube ich, halt so eine Grundregel ist halt, dass man ein analoges Material eher überbelichten sollte und das Digitale eher unterbelichten. Also ich glaube halt, beim Mittelformat, ich arbeite relativ selten mit Mittelformat, aber halt digital, aber ich kann nur sagen, beim Kleinbild habe ich so das Gefühl, wenn die Lichter fort sind beim Digitalen, dann kriegt man sie halt auch schlecht wieder. Ja, und andersrum beim analogen Negativfilm, wenn in den Schwärzen nichts drin ist, dann kannst du da auch nichts mehr herholen.
Ja, klar.
Ja.
Gut. Also von daher gibt es halt immer noch die Möglichkeit, mal zu gucken. Früher war das nur mit den Polaroids. Polaroid ist, glaube ich, seit 5 Jahren oder so jetzt vom Markt verschwunden, ne?
Ja, ich meine, es gibt ja immer so ein bisschen, sozusagen immer so diesen Versuche, es aufleben zu lassen. Und ich habe noch ein bisschen, ich habe auch früher halt immer mehr die Fuji Polaroid benutzt, weil ich sie einfach irgendwie schöner fand als die klassischen Polaroid, was mich immer so ein bisschen, ich habe noch Restbestände. Ich hoffe sozusagen, dass die erst dann aufgebraucht sind, wenn sozusagen die Bestrebungen sozusagen so weit gediehen sind, dass er dann auch marktreif ist. Es gab immer einen Polaroid-Film, der auch noch einen Schwarz-Weiß-Negativ mitgeliefert hat, den viele halt auch gerade im künstlerischen Bereich genutzt haben, der sehr schön war. Und wie gesagt, der wird gerade versucht, wieder zu beleben. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, meine Bestände, wenn sie aufgebraucht sind, sozusagen einhergeht mit dem, dass der auch wieder verwendbar ist oder halt wieder nutzbar ist. Ja. Ja. Tja. Und natürlich halt, ich denke halt auch klar, der hat gerade, da die Fotografie ja immer stärker in den künstlerischen Bereich geht, frage ich mich halt auch halt, ob da nicht so ein Polaroid auch einen gewissen Stellenwert hat, weil wenn ich es als Sammler kaufe, dann ist es halt das eine Bild. Ja. Und bei einer digitalen Datei oder auch beim Negativ, ja, woher weiß ich das nicht, dass so und so viel ein Jahr später oder dann doch nochmal eine andere Auflage oder es anderweitig, ja, vergrößert, ausgedruckt oder was auch immer wird, ja.
Gut, wissen kann man es nicht. Da gab es ja auch schon prominente Beispiele. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt, der in so ein Dreirad da in den frühen 60ern oder
Eggleston,
was,
ja,
Eggleston,
genau.
fotografiert hat und hatte dann so eine limitierte Auflage damals gemacht und hat jetzt nochmal eine limitierte Auflage gemacht.
Genau.
So, und da ging es natürlich irgendwie direkt zur Sache. Bei den Polaroids, das ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe mir das ja auch alles angetan jetzt. Oder bin da immer noch dabei, ganz viel zu lernen. Da ist eine Sache, die ich jetzt ausprobiert habe, und ich habe auch schon das erste Polaroid von den 20 oder 25, die ich bisher gemacht habe, auf die Art und Weise recycelt. Auch bei diesem Fuji FP100C, den ich da eingesetzt habe, also ein Color 100 ISO-Empfindlichkeit, 3x4 Zoll großen Sofortbild-Packfilm. Da zieht man also praktisch dann nach 90 Sekunden auseinander, dann hat man ein Foto und so ein schwarzes, glibberiges Etwas. Und wenn man das trocknet
Dann
und dann mit Packband auf eine Glasscheibe aufklebt
okay.
und dann mit einem Chlorreiniger und einem Pinselchen auf der schwarzen Seite rumpinselt, dann geht das ab.
Okay.
Und dann hat man negativ.
Okay.
Das ist nicht ganz das, wie das in diesem, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt müsste ich
55er. Du meinst hier 55er,
55er Polar-Film da,
genau.
der auch so ein typisches Löchermuster hat, woran man den vielleicht schon mal erkennen kann oder schon mal gesehen hat. Ja, der, also es ist eine schicke Sache. Man kann damit arbeiten, und gerade wenn man das noch verfremden will, hat man eigentlich eine ganz gute Ausgangsbasis irgendwie. Also
Ja,
muss
es
man
gibt
einfach mal
auch,
ausprobieren.
genau, es gibt auch gerade halt Simon Puschmann, der hat halt, ich weiß nicht, wie viel er jetzt noch damit macht, oder früher wirklich atemberaubendste Techniken gehabt, die Polaroids zu trennen und dann nochmal in da einzulegen und dann nochmal da nochmal dreimal abzufotografieren und hat wirklich da tolle ja, Bildeffekte rausgezaubert. Und das ist halt auch so ein Stück weit, vielleicht ist es eine Generationsfrage, aber das ist halt auch, glaube ich, so ein Stück weit, warum ich noch so ein bisschen an dieser analogen Technik hänge, weil ich halt sage, ich bin da halt auch jemand, der halt eher ein haptischer Mensch ist, der halt einfach sagt, irgendwie, ich finde es halt spannend, halt irgendwie einen Planfilm in eine Großbildkamera reinzuschieben oder einen Film einzulegen. Und also das ist halt auch für mich halt ein Stück weit mit ein Teil der Fotografie, dass ich halt sage, ich baue eine Kamera auf und dann schiebe ich halt diesen Film rein und dann ziehe ich ihn wieder raus und dann entwickle ich ihn, dann habe ich dann irgendwie negativ und dann, ja, das ist ja so ein haptisches Erlebnis dabei. Ja, und das ist halt auch, wo ich halt sage, bei diesen ganzen Verfremdungstechniken ist es halt ein, ja, letztendlich ja auch ein haptisches Erlebnis und was ich nicht missen möchte. Ja, und aber vielleicht ist es auch eine Generationsfrage, dass halt einfach sozusagen eine jüngere Generation sagt, naja, dann schreibe ich mir halt einfach irgendwie ein Skript als Photoshop-Geschichte oder was auch immer und dann habe ich es halt auch. Ja. Das ist halt vielleicht einfach eine Generationsfrage und eine Ansatzgeschichte, wo ich halt sage, ja, ich finde es halt, ja, da einfach von der Haptik halt spannend, auch mal so ein Zwischenstück, einen Schritt einfach mal in der Hand zu haben, ja, und nicht halt, also halt zwischen, ja, A und B, ja.
Gut, Simon Puschmann, magst du da noch irgendwie ein, zwei Sätze zu sagen? Den hast du jetzt gerade erwähnt. Was ist das für ein Mensch?
Ist ein groß bedeutender, guter deutscher Werbefotograf. Ja. Okay. Man kann ihn, hat eine tolle Internetseite, glaube ich, und ja, war ich lange jetzt nicht mehr drauf. Ich kenne ihn halt, hat früher halt immer nette kleine Büchlein produziert, wo halt auch viel Arbeiten in der Richtung drin waren und ja, habe ich ihn jetzt halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ich habe jetzt nichts Aktuelles vor Augen, aber wie gesagt, hat früher viel mit Polaroid experimentiert und spannende Sachen da gemacht. Ja. Aber ich glaube, das ist halt, wie gesagt, das ist vielleicht auch eine Generationsfrage, wo halt sage, momentan gibt es ja auch diese HDR-Porträts, die halt in aller Munde sind. Ja, vielleicht ist das sozusagen, was früher halt ja, das Trennen von Emulsionen in Polaroid-Filmen war, ist halt vielleicht jetzt eine HDR-Technik oder irgendwie, keine Ahnung, ein ganz spezieller Skript in Photoshop, wie man was wo entsättigt und welche Kurve man irgendwie wie biegt, dass es halt dann so aussieht.
Naja, auf jeden Fall. Also da gibt es mit Sicherheit genauso viel handwerkliches Verständnis, aber wie du schon sagtest, es ist vielleicht eine andere Haptik, ne? Ja. Ob ich am Mausrädchen drehe, an irgendeinem HDR Aufnähmchen oder genau, ob ich da eben praktisch bei dem Polaroid habe ich ja auf jeden Fall mal den sicheren Abzug, der ist ja da, den ich heutzutage ja auch sehr gut scannen kann, also brauche ich ja noch nicht mal irgendwie großartig was zu und ja, was mir gerade bei der Gelegenheit noch einfällt, ist, ich bin ja irgendwie durch dich so ein bisschen infiziert worden, ich wollte mir ja eigentlich so eine Polaroid SE 600 holen, weil ich das mit dem Polaroid so schön fand, dass man da sofort so einen Abzug raus bekam, aber de facto sind die natürlich auch sehr teuer, diese Kameras.
Okay.
Und ja, ich habe halt hier jetzt irgendwie noch einen 100er oder was draufgelegt, so einen gefühlten 100er und bin bei einer Großformatkamera gelandet, wo ich zunächst auch mal nur Polaroids mit fotografieren wollte und jetzt bin ich doch wieder mit Schwarz-Weiß-Film zugange und Entwickler und Scanner und was weiß ich, noch alles. Also das ist ein wirklich abendfüllendes Programm. Trotzdem hat man ja bis auf die Schwarz-Weiß-Entwicklung bei dir in dem Workshop in alles reinschnuppern können. Und deshalb von mir jetzt an der Stelle nochmal den Tipp vom 2. zum 3. Mai.
Genau.
Dieses Jahr. Hast du mir gerade verraten, wirst du den Workshop, den Porträt-Workshop nochmal machen?
Genau.
Das ist jeweils von 10 bis 18 Uhr in Berlin in deinem Studio. Für den zweiten Tag gibt's wieder ein Modell.
Genau.
Es gibt Beköstigung vor Ort, also kein Mittagessen im herkömmlichen Sinne mit Vorspeise und so weiter, aber wir sind alle satt geworden, wir haben alle zwischendurch ein bisschen was gekaut.
Genau.
Wir haben alle ein bisschen was getrunken. Wir verraten nicht, dass dein Assistent die Kaffeemaschine zum Überlaufen gebracht hat.
Nein.
Irgendwie.
Genau.
Konnte ja keiner ahnen, dass auch so zwei verhinderte ITler da auflaufen, die permanent Kaffee trinken wollen. Also beim nächsten Mal bist du gerüstet.
Genau. Es gibt noch vorher für den Assistenten einen Kaffee-Workshop.
Okay. Assistent ist auch ein gutes Stichwort. Also man kann bei dir auch eine ganze Menge mitnehmen, weil der Assistent eben assistiert und baut und macht und tut. Man ist zwar auch involviert, aber nicht mit diesen klassischen Schlepp mal eben dieses Zeug von A nach B, sondern Umbau und so weiter geht alles relativ zügig. Und ja, also ich kann das nur empfehlen. Mich hat das ein ganzes Stück weitergebracht. Ich habe da ohne Ende aus diesem Workshop an Erkenntnissen gewonnen und werde mit Sicherheit auch noch einiges zu tun haben, da mal systematisch das umzusetzen. Ne? Prinzip ist sehr gut rübergekommen und ja. Gibt's noch was hinzuzufügen?
Nein, erstmal nicht. Also wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall wieder auf den nächsten Blog. Also es macht mir halt Spaß und ich fand es irgendwie echt irgendwie, es war ja sozusagen der erste, an dem du teilgenommen hast, den ich gehalten habe. Und das war ich fand es eine spannende Erfahrung, hat mir Spaß gemacht und
es war auch ein Workshop. Also man hat überall Hands-on, man kann in Sachen gucken. Also wer meint, dass er viel Fotoequipment schon gesehen hat und in Händen gehalten hat, der sollte mal auf jeden Fall dahin fahren und kann mal sehen, was er alles nicht hat. Also ich möchte für wetten, dass auch eine ganze Menge Leute, die einen Fotoladen besitzen oder so, die könnten bei dir noch Zeug sehen, was sie in ihrem Leben vorher noch nie gesehen haben. Was ich ein bisschen darauf zurückführe im Nachhinein, so auf deine Vergangenheit als Messebauer, dass du da bestimmte Dinge eben so organisierst, wie du sie organisierst. Also sehr beeindruckend. Und es war eben auch ein Workshop, also man hat Hands-on ohne Ende gehabt und konnte für sich da was mitnehmen. Diese Portfolio-Nummer fand ich total toll. Machst du das auch wieder?
Ja, mir ist ja einfach eigentlich wichtig, dass ich sozusagen erstmal kurz die Menschen kennenlerne, die da an dem Workshop teilnehmen und auch mal, dass ich auch versuchen kann, irgendwie zu gucken, oder dass sie halt selber halt sagen, pass auf, ein Porträt mit einer Person kriege ich gut hin, aber mit zweien habe ich immer mein Problem oder keine Ahnung, ich mache immer nur das Licht und da fühle ich mich irgendwie wohl, würde gerne mehr, habe mal das und das ausprobiert, ist daneben gegangen, woran kann es gelegen haben, also dass man ein bisschen guckt, wo sind sozusagen, dass man halt sich die Bilder von den Teilnehmern so ein bisschen angst, dass man mal sieht, was sie machen, dass man halt auch vielleicht dann und dann manche Sachen sieht man ja, dass man sagt, pass mal auf, da und da würde ich da und das ändern oder da und da in die Richtung mal weitergehen und oder dann halt einfach auch sehr einfach fragt, wo man halt sagt so, wo siehst du dein Problem oder wo hast du das ein gefühltes Problem, wo du halt denkst so, das traue ich mir noch nicht zu oder da habe ich ein Problem mit der Lichtsetzung, dass man dann einfach halt am nächsten Tag mit dem Model drauf eingehen kann und dann halt einfach da halt da ja, eine Alternative aufzeigt, wie er halt da besser halt im täglichen Leben umgeht. Also das ist halt eigentlich sozusagen so ein bisschen der Zweck des Workshops, ja auch an Leute, die halt viel fotografieren und sie halt irgendwie da zu unterstützen und oder mit dem Problem, was sie halt irgendwie haben, zu sagen, halt, pass auf, da und da habe ich immer mein Problem, da komme ich nicht weiter oder das gelingt mir immer nicht oder wenn ich so schnell gehen muss, dann habe ich da und das und das Problem oder wenn es eine Gruppenaufnahme ist, dann kommt das und das Problem und ja, dass man sie da irgendwo abholt. Ja.
Gut, und damit sind auch Profis gemeint, ne?
Ja, auf jeden
Also
Fall.
du.
Ja, also ich denke halt auch, jeder Profi kann halt irgendwie auch von jedem Profi halt irgendwie lernen. Ja, also es ist ja, also ich kann von anderen lernen und das hat auch gar nichts, glaube ich, damit zu tun, wie gut oder wie schlecht oder wie erfolgreich oder unerfolgreich ist. Es ist halt, denke ich halt, jeder hat halt eine andere Herangehensweise an die Technik oder an die Lichtsetzung und wo ich halt einfach denke, da muss man sich halt auch teilweise halt immer wieder selber hinterfragen. Ja, das ist halt das Gleiche, wie ich auch zum Beispiel halt, wie gesagt, für mich halt wieder angefangen, wo wir mehr beim Anfang sind, mit der analogen Fotografie, wo ich halt echt irgendwie, wenn ich das so die Jahre ich habe halt relativ spät angefangen mit dem Digitalen. Ja, und bin da relativ spät reingegangen und habe mich da halt so ein, ich will nicht sagen mit sträubt, aber halt, es war halt noch nicht so meins. Mittlerweile geht es mir relativ leicht von der Hand, ja. Also die Nachbearbeitung nicht. Also halt mit Photoshop, da bin ich halt immer noch nicht so der Mensch, der sich da Ewigkeiten hinsetzt und das macht und tut. Also bei mir kommt halt meistens alles mehr oder weniger so aus der Kamera, ja. Und was auch ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir halt auch so ist, dass ich halt Bilder relativ zügig abgeben muss, ja, und ich halt eigentlich halt nicht unbedingt noch Zeit habe, ganz viele Stunden an dem Bild zu arbeiten in Photoshop, weil der Kunde ein Ergebnis haben will, weil ist ja digital so ungefähr. Und ich dann halt mich irgendwann gefragt habe, dann halt, ist es halt eigentlich das, was du halt möchtest oder was du willst? Und dann habe ich halt einfach wieder mal ein Stück weit, wo ich dann immer dachte, da hast du halt nur die Kleinbild digital. Und dann dachte ich mir halt so, es wäre einfach mal schön, wieder mal einen Großbildfilm belichten. Ja, und es gibt dann halt viele auch erfolgreiche, gute Kollegen, die dann immer sagen so, zahlt das denn überhaupt noch ein Kunde? Ja, und wo ich halt sage, eigentlich, klar, zahlt er es oder er zahlt es nicht. Also letztendlich wären wir ja dafür gebucht, ein Bild abzugeben. Ja, und das ist halt dann eine Kalkulation, ob du es halt jetzt so kalkulierst oder so kalkulierst. Und entweder sagt er ja oder er sagt nein. Und ja, ich sag mal halt, ein Digi-Rückteil gemietet kostet auch 500 Euro und dafür kann man halt auch andererseits halt auch ganz viel Film belichten. Ja, also insofern ist es halt immer so eine, ja, muss man halt sich selber halt irgendwo, ich glaube halt ein Stück weit selber finden und selber halt irgendwo gucken, wie man auch von mir aus da glücklich wird.
Ja klar, ich sag mal, bei mir ist es ja nicht, dass ich das machen muss, aber wenn du angeheuert wirst für einen Job, dann buchen die Leute ja Suxdorf als Fotograf und wollen natürlich bestimmte Sachen sehen und bekommen sie auch. Also, falls sich jemand für diesen Workshop interessiert und nochmal, er sei euch dringendstens ans Herz gelegt, 2. und 3. Mai 2014 von 10 bis 18 Uhr im Studio Suxdorf und ihr schreibt einfach eine Mail an eve@suxdorf.de. Richtig?
Genau.
So, alles Weitere könnt ihr dann mit Eve direkt absprechen. Und auch die Leute, die eine Apple Box unbedingt noch brauchen, schreiben auch eine Mail an eve@suxdorf.de, auf dass der Posteingang da voll wird. Und überhaupt gibt's Suxdorf mit 2F und genau. CK. .de, eine schöne Seite, wo man auch auf deinem Blog immer wieder Behind-the-Scenes-Bilder, Room with a View ist, glaube ich, irgendwie so eine Serie, die du da immer machst.
Wenn mich irgendeiner mal irgendwie sozusagen zum Betriebsausflug einlädt, dann fotografiere ich immer ganz gerne den Blick aus dem Hotelzimmer oder dem, wo ich untergekommen bin. Genau.
Kann man also ganz viele tolle Fotos gucken. Kann sich dein Portfolio online angucken, um überhaupt mal ein paar mehr von deinen Bildern zu sehen. Und ja. Haben wir noch was vergessen?
Ich glaube erstmal nicht, nein.
Wunderbar. Ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich könnte das jetzt noch endlos weiterführen. Wir könnten das nächste Fass mit Scannen und so weiter aufmachen.
Genau, wir können ein bisschen über Nass-Scannen sprechen.
Ja, das machen wir am besten mal in einer anderen Folge. Dann,
man muss es, glaube ich, sehen. Das ist halt...
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, unser Glück auch strapaziert. Ich glaube, beim Eve ist jetzt endgültig das Kabel von seinem Kopfhörer abgerissen und durchgerissen. Außer dickem Geknackse hört man da nicht mehr viel. Ich finde, wir müssen das jetzt auch nicht mehr angehen. Sondern ich sage einfach nochmal vielen Dank nach Berlin und
ja, vielen Dank dir. Hörst du mich noch?
Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Sehr, sehr schön.
Alles klar. Eve, dir noch einen schönen Abend. Bis dann.
Gleichfalls.
Ciao. Danke.
Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.